Das Mittelalter gilt nicht unbedingt als die Epoche, in der Frauen und ihren Körpern besonders viel Verständnis entgegengebracht wurde. Aber Achtung, genau in dieser Zeit lebte in Süditalien Trotha von Salerno. Mit ihrem Zugang zu medizinischem Wissen konnte sie lehren, heilen und Schriften verfassen. Über Themen wie Geburt, Menstruation und Frauenkrankheiten.
Ihr Werk wurde zur Legende, ihren Namen jedoch versuchten Gelehrte immer wieder auszuradieren. Wir sprechen heute über die Frau N hinter der sogenannten Trotula und warum der Glaube an die Existenz einer Ärztin im Laufe der Geschichte verloren ging.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia.
Hallo Julia.
Hallo. Wie geht's? Wie steht's?
Mir geht's astrein, sag ich dir. Der Herbst ist da, ich könnte nicht glücklicher sein, die Kürbisse blühen.
Ja, ja, das toll. Kann ich genauso unterschreiben. Ich finde, das ist die absolute Wohlfühljahreszeit. Umso schöner, dass wir hier heute zusammenkommen, während draußen das Laub raschelt und über so ein schönes, spannendes Thema sprechen können.
Vor allem haben wir heute zwei Novums, Novae, ich weiß nicht, was der Plural ist.
Novitate.
Zwei Novitate. Und zwar zum einen haben wir, glaube ich, noch über keine Frau aus dem Mittelalter gesprochen, oder? Das ist quasi das älteste Thema, was wir heute behandeln bisher. Und wir sprechen jetzt die zweite Folge hintereinander über Frauen in der Medizin. Das heißt, eigentlich machen wir heute ein Prequel zu unserer letzten Folge über Dorothea von Erxleben.
Das stimmt. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann vielleicht gebt ihr euch auch noch. Dann seid ihr auf jeden Fall medizinisch bestens ausgerüstet und könnt direkt heimlich Manöver, Luftröhrenschnitt, alles.
Und das ist jetzt nicht ein bisschen nur viel versprochen.
Ja, ich weiß, ich setze hoch an. Genau, und wie schon gesagt, also ich glaube auch, dass es unser frühestes Thema bis jetzt ist, denn wir reisen zurück bis ins mittlere 12. Jahrhundert, so weit weg von der Jetztzeit waren wir, glaube ich, noch nie.
Genau, also eigentlich ab ins Hochmittelalter. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit allem, was man über Trotha von Salerno gesichert weiß, Julia. Wie viel ist das?
Ja, gut. Punkt, Punkt, Punkt. Grillenzirpen. Also es ist nicht so einfach, dadurch, dass es eben auch schon so ultra lange her ist und dass die Forschung lange Zeit so ein bisschen versucht hat, dieses Thema auszuklammern, weiß man fast nichts über diese Frau. Also man weiß, dass sie existiert hat und das ist eigentlich schon fast alles. Richtig?
Genau, also was ich gefunden habe, ist, dass in Kirchenbüchern in Salerno aus der Zeit der Name Trotha oder Trocta häufiger aufkommt. Also es war kein seltener Name. Und dass es verschiedene Todesdaten für Frauen mit dem Namen Trotha gibt. Aber welche genau die Trotha von Salerno, die Ärztin, war es nicht bekannt. Also wir haben eine ungefähre Zeit, 11. bis 12. Jahrhundert. Wir wissen, dass dort eine Ärztin oder eine als Ärztin praktizierende Frau in Salerno lebte. Und das ist es. Was es gibt, sind viele Vermutungen im Laufe der Zeit über diese Person. Also teilweise haben Leute eine Verbindung hergestellt zu einer bekannten Familie oder Dynastie von MedizinerInnen, nämlich die Familie des Roger von Parma. Es wurde vermutet, dass sie verheiratet war mit einem Johannes und diesem Johannes geholfen hätte, ein Buch über die Heilung von Krankheiten zu schreiben. Und sich als Magistra, also als medizinisch studierte Ärztin, um eine kranke Frau gekümmert hätte und dass sie zwei Söhne gehabt hätte, die auch Ärzte geworden wären. Aber all das ist nicht gesichert. Und dann gibt es noch so die richtig haltlosen Sachen. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen, aber dass sie bekannt war für ihre Schönheit. Und dass sie aus einer sehr guten Familie kam und schon als Kind irgendwie über Medizin gelernt hat. Aber über all das wissen wir nichts. Das Einzige, was übermittelt ist, sind eine ganz kleine Handvoll textlicher Quellen. Das heißt, unsere heutige Geschichte ist eigentlich eher eine Rezeptionsgeschichte. Also wie hat man diese Schriften gefunden? Wie ist man damit umgegangen? Wie hat man die interpretiert? Und es ist keine biografische Geschichte, wie wir es eigentlich sonst häufig haben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich denke, so dieser Mythos von sie war wunderschön, das ist so der Klassiker, der sich dann irgendwann etabliert im Sinne von, sie war eine erfolgreiche Frau. Natürlich war sie wunderschön, sonst hätte man sie ja vermutlich verbrannt oder sowas in der Art.
Na klar, Klassik.
Also, vielleicht noch mal ein bisschen was zum Ort des Geschehens. Also Salerno ist eine Stadt in Italien, ein bisschen südlich von Neapel, also in Süditalien. Und was ich so ganz spannend finde, dass wir ja in dieser Zeit oder in dieser Epoche gerade mal so die ersten Universitäten haben, die überhaupt entstehen. Also es war ein total neues Konzept. Und vielleicht haben sich auch einige von euch beim Hören jetzt schon gedacht, krass, dass man in dieser Zeit schon als Frau Zugang hatte zu einer Uni, weil wir wissen ja alle, das war jahrhundertelang eben nicht möglich, dass überhaupt ja dieser Zugang zu Bildung oder zu universitärer Bildung besteht. Wie kam es jetzt, dass jemand als Frau im 12. Jahrhundert in Italien studieren konnte?
Genau, also es gab noch nicht so eine klassische Universität wie jetzt, also es hieß auch immer eher so medizinische Schule. Wurde noch nicht als Universität bezeichnet und entsprang wahrscheinlich aus einem frühmittelalterlichen Kloster. Also auch das kennen wir schon aus dem Mittelalter, dass viel Forschung und Bildung innerhalb von Klöstern stattfand und sich dann im Laufe der Zeit in Universitäten strukturiert hat.
Ja, genau.
Und genau, ja. Diese Struktur gab es zu der Zeit einfach noch nicht.
Ja, richtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass es durch diesen Mangel an Strukturen und Mangel an Regeln vielleicht auch Vorteile gehabt hat, dass man als Frau vielleicht noch eher in diese Seminare, in diese Vorlesungen konnte, auch selbst welche halten konnte und dass sich dann erst nach und nach, als es sozusagen immer bürokratischer wurde, dann auch etabliert hat, die Misogynie etabliert hat und gesagt wurde, nee, also eigentlich haben wir gar nicht so viel Lust auf Frauen und die haben ja auch andere Stärken und da wird der Haushalt vernachlässigt oder whatever. Und die erste Universität in unserer, in Anführungszeichen, so-called westlichen Welt, ist ja in Bologna entstanden, Ende des 11. Jahrhunderts. Also es war, man muss sich vorstellen, es war halt wirklich eine total neue Geschichte. Und es war wohl auch insofern anders als so unsere heutigen Unis, als dass es halt wirklich sehr theoretisch gewesen ist. Also es war nicht so, dass man irgendwie gelernt hat, am Körper eines Menschen vielleicht zu operieren oder mit Patienten und Patientinnen zu kommunizieren, so wie man das ja heute immer mehr versucht, sondern das war halt wirklich total Lehre und Theorie fixiert, was Trotha von Salerno tatsächlich auch häufiger kritisiert hat in ihren Schriften und gesagt hat, es ist überhaupt nicht so hands-on, sage ich mal. Und wir müssen viel mehr in Kontakt mit den Patientinnen und Patienten kommen. Und es ist viel zu sehr so alter, weißer, gelehrter Mann.
Jetzt nicht Ihre Wortwahl, sondern deine.
Meine Wortwahl.
Genau, und was das auch nochmal so ein bisschen verdeutlicht, diese Entwicklung, ist, dass im 12. Jahrhundert in Süditalien ein königliches Dekret erlassen wurde, dass es verboten ist, Medizin zu praktizieren, also als Arzt oder Ärztin zu arbeiten, wenn man kein Examen an der Universität abgelegt hat. Und um für dieses Examen, also diese staatliche Prüfung, überhaupt geeignet zu sein, musste man mindestens 3 Jahre studiert haben, und zwar mit Schwerpunkt auf Medizin, Anatomie, Mathematik, Philosophie und Chirurgie. Also ein sehr breit, man musste sehr breit aufgestellt sein und eben erstmal die Möglichkeit haben, an einer Universität zu studieren. Und wie du schon sagtest, an der Universität von Salerno war das eben anfangs noch möglich. Da kommen auch schon die ersten Verwirrungen auf, weil die Frauen, die als Ärztinnen, Lehrerinnen oder auch, ich sag mal, Forscherinnen oder Autorinnen an der Universität von Salerno anfangs arbeiteten, die wurden einfach als Mulieres Salernitane bezeichnet, übersetzt als Frauen von Salerno. Mhm. So, wenn man das jetzt später in wissenschaftlichen Texten liest, dann kann man das sehr frei auslegen, was wohl eine Frau von Salerno macht. Also das könnte genauso gut eine Hebamme sein, die irgendwie im privaten Haushalt tätig ist oder ihren Freundinnen bei Geburten hilft, und heißt nicht, dass es sich da um eine studierte Frau handelte. Das ist schon mal das erste Dilemma, was auftritt. Genau, und viele der ersten Studierenden an dieser Schule von Salerno sind eben nach Europa gegangen nach ihrem Abschluss und haben neue Universitäten gegründet und da in der Regel Frauen auch nicht zugelassen. Also das ist wirklich eigentlich ein Unikat gewesen, diese Universität oder diese Hochschule.
Ja, das stimmt. Also es war natürlich trotzdem so, dass viele Frauen auch, wie du schon sagst, praktiziert haben. Also es gab natürlich Hebammen, es gab auch so Heilerinnen und sowas, was man vielleicht als Ärztin bezeichnen könnte. Aber all diese Erfahrungen, die diese Frauen gesammelt haben, die wurden größtenteils mündlich weitergegeben. Also was Kräuterkunde betrifft, was Schwangerschaften betrifft oder auch Prävention von Schwangerschaften, das Wissen über den weiblichen Körper, das war quasi kein eigenes Studienfach, sowas wie unsere heutige Gynäkologie. Das gab es einfach nicht. Und man muss sagen, das ist ein riesiges Wissen natürlich gewesen, weil also die Frauen durchschnittlich viel mehr Geburten hatten, als es heutzutage der Fall ist. Es war, die waren total firm, was Prävention von Schwangerschaften anging, was Schwangerschaften anging. Also es gab dieses ganze Wissen, aber es war halt nicht festgehalten quasi. Und deswegen eigentlich eine riesige Chance, durch diesen Bau von Universitäten und diese Etablierung dieses Fachgebiets, vielleicht eigentlich zu sagen, wir haben hier einen neuen Forschungszweig. Aber ja, dazu später mehr.
Also, wir haben bisher festgehalten, es gab eine Universität in Salerno, an der waren Frauen erlaubt und mutmaßlich gab es da auch eine Trota, die dort studiert hat. Über ihr Leben wissen wir aber nichts. So, der nächste Punkt, wo sie jetzt wieder auftaucht in der Geschichte, sag ich mal, ist im Jahr 1180. Da wurde nämlich in Frankreich eine medizinische Sammelhandschrift verfasst. Also es wurden Schriften aus der Schule von Salerno zu einem großen Buch zusammengefasst, im Endeffekt durch Zitate, die in den Fließtext eingegangen sind und die jeweiligen Errungenschaften oder Zitate wurden auch gecredited, sage ich jetzt mal neudeutsch. Also es stand in der Zeile am Rand immer, von wem dieses Wissen kommt. Das Ganze nennt sich Codex Salernitanus, also der Salernitanische Kodex. Wahnsinnsübersetzung, Brit. Danke dafür. Genau, weil es eben die Schriften der Studierenden oder der Praktizierenden aus dieser Uni von Salerno sind. Das Dilemma ist jetzt das erste, also Trota wird darin namentlich aufgeführt, vor allem in den, sie wird 12-mal quasi zitiert, vor allem in den Bereichen, die sich um gynäkologisches Wissen und Behandlung handeln. Die anderen Autoren, also das waren alles Männer, 6 Männer und Trota, die da genannt werden, die anderen Autoren werden alle mit einem M-Punkt neben ihren Textteilen zitiert für Magister quasi oder Meister. Also die werden als Professor quasi oder studierter Wissenschaftler dargestellt, während bei Trota einfach nur Trota steht. Mhm. Das heißt, da ist schon mal ein Mini-Credit-Klau, dass sie eben nicht als Studierte dargestellt wird, sondern da sind wir wieder beim Thema Hebamme oder vielleicht einfach praktizierende Frau, die Wissen aus der Gesellschaft weiterträgt oder Frauenwissen, aber das Ganze nicht auf einem wissenschaftlichen Level quasi macht. Das ist schon mal das erste Dilemma. Dieser Text, genau, da sind keine, der ist nicht direkt von ihr verfasst, sondern es fasst eben nur ihr Wissen zusammen. Und da kann man schon die ersten Kritiken auf, vor allem aber in der späteren Forschung. Also im Endeffekt kann man sagen, die ersten 300, 400 Jahre nach Trota war sie ein Superstar der Frauenheilkunde. Also der Name war eigentlich in ganz Europa bekannt, eben durch diese Sammelschrift und durch die Trotula-Schrift, über die wir gleich noch genauer sprechen. Und da wurde auch nie die Existenz oder das Wissen dieser Trota angezweifelt. Das Ganze kommt dann eigentlich erst, als die Schriften wiederentdeckt werden. Das beginnt im 15. Jahrhundert, aber wird dann auch richtig intensiv im 19., 20. Jahrhundert. Und da wird immer wieder, ja, eigentlich vermutet, ohne irgendeine Haltung oder irgendeine Begründung, dass der Text nicht von einer Frau sei, sondern von einem Mann. Also der Codex Salernitanus bringt zum ersten Mal im späten Mittelalter in ganz Europa Trota wieder auf den Plan. Das Dilemma für die heutige Forschung ist, dass dieser Codex leider im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Aber sehr gut, er wurde um 1900 jede Seite einzeln fotografiert und diese Fotografien sind auch noch erhalten. Also er steht der Forschung heute noch zur Verfügung, genauso wie ein anderes Dokument, zu dem wir jetzt mal kommen.
I hate the patriarchy. There's a lot of really good men.
Judd?
Answer the question.
Do I hate men? No.
That's a lie.
Genau. ich werde ein bisschen was zur sogenannten Trotula oder Trotula erzählen. Das ist jetzt etwas vielleicht verwirrend. Ich versuche es so strukturiert wie möglich zu formulieren. Also, es handelt sich hierbei um eine Sammelhandschrift, bestehend aus 3 Büchern zur Frauenheilkunde oder, naja, in Anführungszeichen zur Frauenkunde. Und der Name, das ist eigentlich das Verwirrende daran, weil er eben Trotula heißt und sehr ähnlich dem Namen Trota ist. Im Prinzip ist es so eine Art Lateinisierung des Namen Trota, aber gleichzeitig auch so eine Verniedlichung. Also man könnte sagen, quasi das Trötchen oder die Trötenkunde. Also es hat auf jeden Fall einen eindeutigen Bezug zu Trota von Salerno und ein großer Teil dieser gesammelten Schriften stammen wahrscheinlich auch von ihr. Aber es ist festgestellt worden, dass zumindest 2 Bücher dieser 3 von anderen Autoren und oder Autorinnen stammen und auch das Buch, was sozusagen von ihr verfasst wurde, auch sowieso gesammelte Essays quasi von unterschiedlichen weiblichen Gelehrten von Salerno gewesen ist. Also es ist nicht so, dass sie als alleinige Autorin dagestanden hat, sondern es ist halt einfach ein Sammelband, quasi so eine Zusammenfassung unterschiedlicher Facts über die Gynäkologie. Eigentlich super spannend, weil das, also man hat das um 1200 so zusammengesammelt. Und das waren natürlich trotzdem aus unterschiedlichen Zeiten gesammelte Facts, die dann da in einem großen Gesamtwerk zusammengekommen sind. Ich gehe das mal ganz kurz durch. Das erste Buch, nicht von Trota verfasst, das hieß Liber de Symptomatibus Mulierum, also grob übersetzt, Buch über die Symptome der Frauen. Und da gibt es zahlreiche medizinische Kapitel. Es gibt auch einige, die sich so auf Kosmetik und Haut und sowas beziehen. Und man hat festgestellt, dass es sehr starke Einflüsse der arabischen Medizin gibt, die darin auftauchen. Und interessanterweise ist auch die allererste Universität, die auf der ganzen Welt jemals entstanden ist, zumindest soweit man heutzutage weiß, in Marokko entstanden. Also ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es ja im Mittelmeerraum sowieso extremen Austausch gegeben hat, dass eben gerade aus Marokko total viele Studien, Schriften und vieles mehr auch nach Süditalien gekommen ist. Also ja, genau, das zum ersten Buch. Dann gab es das zweite Buch, das ist die, das sogenannte De Curis Mulierum, also über die Behandlung der Frauen. Und das wurde auch als Trotula Major benannt, also als Main, Haupttrotula, Haupttrötchen quasi. Und das ist wirklich eine riesige Sammlung an Rezepten, an Behandlungen, die meisten eben zur Frauenheilkunde. Und das geht wohl größtenteils oder in Teilen auf Trota von Salerno auch zurück. Also es ist wirklich super spannend. Da gibt es Texte zur Hygiene, zu Ernährung, zu Stress und Stressbewältigung. Und interessanterweise ist es relativ verständlich geschrieben, also so, dass man es quasi als lesende Person verstehen kann, nicht nur als quasi Hochgelehrte. Und es sind auch sehr viele erschwingliche Zutaten da beschrieben, also dass man quasi als Normalmensch auch an diese Kräuter oder an die Tinkturen kommen kann, die sie da beschreibt. Ganz interessant, also ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, es geht um die Periode. Sie beschreibt total genau, wie der Zyklus funktioniert. Sie beschreibt fruchtbare und unfruchtbare Tage. Also sie sagt, wenn ihr schwanger werden wollt, quasi habt Sex an den fruchtbaren Tagen. Wenn ihr nicht schwanger werden wollt, habt Sex an den unfruchtbaren Tagen. Sie schreibt über Formen der Empfängnisverhütung, der Abtreibung, über die Geburt, über Pflege von Babys. Also es ist ultra umfassend, super, super, super spannend. Es gibt davon auch eine englische Übersetzung, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Die ist in den Shownotes natürlich wie immer verlinkt. Und
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war das ja in Latein verfasst, was auch dazu beigetragen hat, dass es sehr gut zirkulieren konnte in ganz Europa und da dann vor Ort quasi immer übersetzt werden konnte. Und was mir gerade noch so aufgefallen ist, als du gerade über diesen Ansatz dass Patienten sich wohlfühlen, dass es leicht verständlich ist, die Inhalte, über das gesprochen hast. Das hat mich dann direkt total an Dorothea Erks Leben erinnert, die ja ein paar Jahrhunderte später in ihrer Dissertation auch darüber geschrieben hat, wie hilfreich es für den Heilungsprozess ist, wenn man das Wohlergehen der Kranken mit berücksichtigt, dass sie sich eben wohlfühlen, dass die vielleicht warme Umschläge und Bäder nehmen und nicht unter Stress gesetzt werden. Und die ja auch den Ansatz hatte, dass ihre Forschung leicht verständlich ist und damit für eine breite Masse nachvollziehbar. Also ich weiß nicht, ob man jetzt aus diesen zwei Beispielen sagen kann, das ist ein sehr weiblicher Ansatz, so diese ein bisschen solidarische Pflege, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob das zu weit geführt ist, aber man hat schon das Gefühl, dass das auch ein weiblicher Umgang mit Heilungen ist.
Absolut, absolut richtig. Und interessanterweise schreibt auch Trotha in ihrer Einleitung schon, dass sie es problematisch findet, wenn Patientinnen nur von Männern untersucht werden, also von männlichen Ärzten. Und sie sagt, dass es viel besser sei, wenn Ärztinnen ihre Patientinnen untersuchen, weil sie sich mit dem weiblichen Körper eben besser auskennen, bestimmte Dinge vielleicht besser nachempfinden können oder selbst kennen. Also ihr ist schon auch dieses Gender-Problem quasi bewusst und auch, dass sich Patientinnen oft gehemmt fühlen, vielleicht sich nicht trauen, bestimmte Dinge anzusprechen, dass das aber bei Ärztinnen dann ganz anders ist. Also das fand ich auch super spannend. Und sie schreibt außerdem, dass Unfruchtbarkeit zum Beispiel, was damals sehr häufig als so rein weibliches Problem bezeichnet wurde, dass es eben nicht nur an der Frau liegen kann, sondern dass auch oft der Ehemann diesbezüglich Schwierigkeiten hat. Also es gibt ein eigenes Kapitel zu männlicher Unfruchtbarkeit und auch zur Prostata, also zur männlichen Prostata. Also sie beschränkt sich quasi nicht nur auf Frauen, sondern auch auf Männer und sagt eben auch so, hey, so, sie überträgt es halt quasi. Und wo wir schon so bei diesen extrem frauenfeindlichen Ansichten sind, damals, muss man sich vorstellen, war die Periode etwas total Dreckiges. Also es wurde immer so rezipiert von Männern, als wäre es quasi, als wären die Tage der Blutung halt eine körperliche Reinigung und das Blut sei eben dreckig und giftig und müsse aus dem Körper deswegen abgeführt werden. Und deswegen hat man Frauen ja zum Beispiel auch isoliert, während sie ihre Periode haben und so weiter und so fort. Und logischerweise, aber dennoch lobenswerterweise, verneint Trotha auch das und schreibt, also beschreibt eben relativ deutlich diesen biologischen Prozess und was es damit auf sich hat und dass es eben keinesfalls irgendwie giftige Galle ist, die da raus muss, sondern ja, was das halt quasi einfach ein natürlicher biologischer Prozess ist. Also ja.
Und dieser Punkt, den sie anführt, dass eben auch Frauen untersuchen sollten, ist nochmal bedeutender, wenn man sich klar macht, dass wir sind ja in der Peakzeit des Christentums, Hochmittelalter. Die Kirche hat keine Obduktionen erlaubt. Also den toten Körper irgendwie aufzuschneiden, zu schauen, wie das innen drin aussieht, das war ein absolut No-Go-Area, hat die Kirche gesagt. Das heißt, Männer konnten ja auch gar nicht nachvollziehen, wie so ein Frauenkörper von innen aussieht, während eine Frau vielleicht zumindest das fühlen konnte oder die Funktion und die Verortung besser vornehmen konnte, zum Beispiel, wo der Uterus überhaupt sitzt als ein Mann. Also das ist ein richtig gutes Argument von ihr.
Absolut. Und auch, dass sie so die physischen und psychischen Einflüsse auf zum Beispiel die Periode, auf Schwangerschaft und sowas mit inkludiert. Das ist ein total ganzheitlicher, übergreifender Ansatz, der für die damalige Zeit überhaupt nicht selbstverständlich war, dass man sagt, ja, also es liegt eben nicht nur, also alles hängt mit allem zusammen letztendlich. Und das ist sehr, sehr bemerkenswert, dass sie das so aufführt und so deutlich sagt. Ja. Es gibt aber auch ein paar sehr witzige Ansätze, muss man sagen. Also zum Beispiel, was habe ich mir denn hier notiert? Ah ja, zum Beispiel, dass sie sexuelle Abstinenz ansah als eine mögliche Ursache von Krankheiten. Und deswegen hat sie empfohlen, dass man ein sehr reges Sexleben pflegt, zum Beispiel.
Ich hatte auch gelesen, so als, ich sag mal, Tinkturen oder Hilfen bei Unfruchtbarkeit, dass man, wenn man unfruchtbar ist, aber fruchtbar sein möchte, dass den gemahlenen, getrockneten Hoden eines Ebers als Pulver essen solle. Und wenn man aber Kinder kriegen möchte und aber das gerade nicht so gut klappt, dann solle man sich den getrockneten Uterus einer Ziege in die Tasche stecken.
Okay, ja gut. Also
ist halt die Frage, was so heutige medizinische Ansichten in ein paar Jahrhunderten, wie Leute sich darüber schlapplachen, falls die Erde noch existiert, was wir heute irgendwie mit unseren Körpern gemacht haben und mit welchen Heilmitteln wir gearbeitet haben, ist aus heutiger Sicht natürlich einfach darüber zu lachen. So.
Absolut, nein. Und es soll nur einfach deutlich werden, dass es jetzt natürlich kein heute noch gültiges medizinisches Standardwerk war und dass da natürlich auch viele Sachen drin standen, die man jetzt heute nicht mehr so schreiben würde und formulieren würde, aber dass es halt trotzdem sehr viele Erkenntnisse gegeben hat, die total mindblowing gewesen sind für die damalige Zeit und irgendwie auch so aus heutiger Sicht. Genau. Hast du noch was zu dem zweiten Trutula Major oder kann ich noch auf das dritte Buch eingehen?
Nee, mach mal.
Okay, genau. Dann gab es nämlich noch das dritte Buch, das heißt De Ornatu Mulierum, also quasi von der Zier oder vom Schmuck der Frauen. Und da geht es ganz explizit noch um Hautkrankheiten und Kosmetika. Dieses Buch ist auch als Trotula Minor bekannt. Es ist aber mittlerweile klar, dass es sich wahrscheinlich nicht um eine Schrift von Trota handelt. Und dieses Buch wurde nachträglich noch hinzugefügt zu den anderen Schriften. Und das waren eben diese drei Bände quasi, die Trotula gebildet haben. Und das ist wirklich ein Standardwerk oder eins der Standardwerke der Gynäkologie gewesen. Ab dieser Zeit bis, du hast es vorhin schon erwähnt, so bis ins 14., 15. Jahrhundert hinein, wurde das immer wieder kopiert. Es wurde, du hast es schon gesagt, verbreitet wie Sau in ganz Europa. mal unter wirklich Trotas Namen explizit, mal anonym. Das war ein bisschen schwierig. Und ja, in unterschiedliche Sprachen übersetzt. Also es ist wirklich unglaublich, in wie vielen Sprachen man das heutzutage so findet. Und was auch ganz wichtig ist, um diesen Prozess und diese Entwicklung zu verstehen, ist, dass es häufig auch mit anderen Quellen vermischt wurde. Oder zum Beispiel der Name des Buchdruckers wurde darunter gesetzt, einfach weil das ja auch eine neue Technik war, der Buchdruck. Und dann war man natürlich stolz, hat seinen eigenen Namen drunter gesetzt. Und dadurch ist es relativ schwierig gewesen, auch in der historischen Forschung wirklich zu sagen, von wem stammt das jetzt eigentlich? Ist das eine Kopie? Hat das jemand selbst geschrieben? Also es war, das muss man den Leuten auch geben, etwas verwirrend, das im Nachhinein nachzuverfolgen, wer da jetzt von wem abgeschrieben hat quasi. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass der Name Trotas, nicht der Name Trotula, aber Trotas Name irgendwie immer mehr in Vergessenheit geraten ist, aber natürlich auch in Vergessenheit geraten wurde.
Genau, also so ein paar Jahrhunderte kennt man den Namen noch oder zumindest glaubt man an die Existenz Trotas und nicht nur als irgendwie eine fiktive Person. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, die Inhalte der überlieferten Schriften ist ein anderer Punkt. Aber das ist total spannend, wer die so erwähnt hat und rezipiert hat in den folgenden Jahrhunderten. Das waren nämlich so, das war die High Society der Literatur in der Zeit. Also zum einen habe ich gefunden, ein Zeitgenosse von ihr, Kofon, der in Frankreich Anatomie lehrte, hat mit Stolz erwähnt, dass die Heilmittel, die in Salerno genutzt wurden, angewendet werden sollten und erfolgreich sind, insbesondere die der Trota. Also da haben wir einmal einen zeitgenössischen Kollegen, der irgendwie ihre Texte schon kannte und die auch gelehrt hat und auf sie verwiesen hat. Und dann kommen die Autorinnen aus dem Mittelalter und Spätmittelalter, die eher so ein bisschen zynisch-sarkastisch über sie geschrieben haben. Also es gibt zum Beispiel eine satirische Schrift aus dem 13. Jahrhundert, die Trota erwähnt, vom ersten bedeutenden Pariser Autor der Literaturgeschichte, wie man ihn heute nennt. Oh, ich kann kein Französisch, wie ihr wisst. Rute Boeuf schreibt man das. Julia, wie spricht man das aus? Rue de Boeuf?
Ich müsste es jetzt vor mir haben, aber Boeuf.
Boeuf?
Keine Ahnung.
Man schreibt Rute Boeuf. So, googelt's. Genau. Er schreibt nämlich einen kleinen zynischen Text über eine Quacksalberin, die Kräuterheilmittel verkauft und die sich auf Märkten laut verkündet mit den Worten: Gute Leute, ich bin keine Wanderpredigerin, eine dieser ungepflegten Kräuterheilerinnen. Ganz im Gegenteil, ich komme zu euch von der Herrin Trota von Salerno. Das Ganze ist zynisch, aber diese Kräuterheilerin sagt eben, ich bin hier keine, ich mache keinen Quatsch, sondern ich habe eine richtig gute Ausbildung, ich habe bei Trota gelernt. Mhm. Und auch ein Name, den ihr bestimmt kennt, William Chaucer, der die Canterbury Tales geschrieben hat, eines der wichtigsten Schriftstücke bis heute eigentlich in der britischen Literatur. Es ist eine Kurzgeschichtensammlung aus dem späten 14. Jahrhundert und da verweist er in einem Text auch auf Trotha. Und zwar ist es im sogenannten Buch der Wife of Bath oder das Tale der Wife of Bath eine eigentlich misogyne Schrift. Das ist eine Frau, die schon 5-mal verheiratet ist. Und Hurra. Also gar nicht, ja wirklich, genau so. Und die erwähnt eben Trotha auch namentlich. Und das fand ich dann ganz interessant, weil es hat mich an ein Buch erinnert. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe. Wir beide haben auf jeden Fall privat schon mal drüber gesprochen. Das ist das Buch von der Stadt der Frauen von Christine de Pizan von 1399, was so als protofeministische Schrift gilt. Die Autorin, schreibt darin oder beschwert sich darin über den aktuellen Literaturbetrieb, der total misogyn ist und über diese ganzen misogynen Texte von Männern und zählt ganz viele Beispiele positiver Frauen aus der Geschichte, die ganz viel geleistet haben, auf und baut aus diesen Bausteinen dieser historischen Figuren eine Stadt der Frauen. Also ganz spannendes Buch für eine ganz frühe Zeit, irgendwie 1399 erwartet man gar nicht, dass eine Frau sowas rausbringen kann. Das kann man aber fast so als Reaktion ein bisschen auf diese Chaucer-Geschichte sehen. Und das, was ich super spannend fand, gerade in England hat sich diese Trotha als die Kräuterheilerin irgendwie total verbreitet. Also bis ins späte 19. Jahrhundert entwickelt sich da so eine mythologische Figur, der Old Dame Trot, die alte Dame Trot, die wie so eine Hexe dargestellt wird, die mit ihrer Katze, die irgendwie kochen, putzen, tanzen und Flöte spielen kann, als hätte sie die verhext, dann durch die Länder zieht und das hat sich zu so Kinderreim entwickelt. Also da wurde es dann so richtig ins Lächerliche gezogen und Trotha wurde von einer gebildeten Heilerin halt zur verrückten Hexe gemacht. Also das hat tiefe Spuren gezogen. Aber grundsätzlich erstmal von Zeitgenossen wurde sie ganz positiv aufgenommen und der Umschwung kommt im 16. Jahrhundert. Und da, bevor wir da jetzt hingehen, wollten wir noch einen kleinen Ausflug machen.
Ich wollte noch sagen, dass mich das auch total wieder an unsere vorletzte Folge, an das Bierbrauen oder bierbrauende Frauen erinnert. Dass es so diese Hexenkarte einfach immer gezogen wurde, egal in welcher wissenschaftlichen Kategorie Frauen tätig waren oder überhaupt in welchem Bereich. Setzt ihr einfach einen Hexenhut auf und gibt ihr einen Kessel in die Hand. Und schon ist sie quasi halt ein Lachobjekt, nennt man das so. Also wie oft sich das dann doch wiederholt, ne? Eine Frau, die irgendwas was leistet, ja, ist eine Hexe. Nicht überraschend natürlich, aber fiel mir jetzt gerade auf, diese Parallele.
Ja. Okay. Genau, also bevor wir zum Credit Cloud kommen, wollte ich noch einen kleinen Mini-Ausflug mit euch machen, nämlich zum Thema Objektivität in der Wissenschaft. Ich bin ehrlich gesagt lange davon ausgegangen, dass Wissenschaft objektiv ist. Da werden Daten und Fakten erhoben und die überprüft und das ist dann gültig. Also dieser Glaube an die Wissenschaft ist ja eigentlich schon in der Zeit der Aufklärung entstanden. Ich musste gerade überlegen, auf Englisch ist es Enlightenment und ich wollte Erleuchtung sagen, aber es ist die Aufklärung im Deutschen. Genau, also das war das erste Mal in der Zeit der Aufklärung, dass gesagt wurde, Wissenschaft muss quasi objektiv sein und wir gehen nur von der Natur aus. Was erstmal ein guter Ansatz ist, weil das klingt objektiv, aber das Problem ist, man liest die Natur ja nicht objektiv. Bestes Beispiel in diesem Zusammenhang ist, dass man ganz, ganz lange davon ausging, dass Männer früher Jäger waren und Frauen Sammlerinnen. Dass es gar nicht so war und Frauen die meisten Zeit auch gejagt haben, ist heute widerlegt. Aber wenn man das als Natur gegeben ansieht und nicht als interpretiert oder sozial gelernt, dann nimmt man eben Sachen als Fakt, die gar nicht so sind. Und dieser Ansatz dieser Objektivität und Gehen nach der Natur in der Wissenschaft bestand ganz lange und wurde eigentlich erst das erste Mal so richtig in den 1980ern widerlegt. Es gibt eine Schrift einer Wissenschaftlerin, die zu Feminismus am Schnittpunkt zu Bewusstseinsgeschichte forscht, total spannend. Der Name ist Donna Haraway, ich glaube, die lehrt auch immer noch. Und die hat in ihrer Dissertation eben das Thema Objektivität in der Wissenschaft aufgegriffen und sagte, dass die Wissenschaft sich so versteht, als würde sie von oben auf alles gucken. Um Kamala Harris zu zitieren, you didn't fall out of a coconut tree. Also man fällt nicht einfach so von einem Baum oder vom Himmel, sondern man lebt immer im Kontext seiner Geschichte und daraus entwickeln sich auch die eigenen Ansichten. Und deswegen hält sie fest in dieser Schrift, dass es eine unmögliche Illusion ist, in der Wissenschaft objektiv zu arbeiten, weil die eigene Perspektive immer durch das, was man gelernt hat, durch den Umkreis, in dem man aufgewachsen ist, etc. pp. Geprägt wird. Also Objektivität in der Wissenschaft ist eine Illusion. Das mag in den Naturwissenschaften noch ein bisschen anders sein, wo man eben Daten erhebt und abgleicht. Gerade so in der Philosophie, in den Geisteswissenschaften, wo man mit Interpretation von Texten zum Beispiel arbeitet, funktioniert Objektivität nicht, weil man immer aus seinem eigenen Blickwinkel drauf guckt. Das kennen wir ganz gut, weil wenn man keine Frauen in der Wissenschaft kennt, zum Beispiel Mitte des 20. Jahrhunderts, weil nur Männer studieren dürfen, dann geht man auch nicht davon aus, dass ein Text von einer Frau geschrieben wurde. Und damit sind wir jetzt am Punkt des Credit Clause, an dem sich die Rezeptionsgeschichte der Trotha von Salerno nämlich umdreht.
Am Casus Knactus, wie man im Lateinischen sagt. Ja, genau. Also ich finde, das lässt sich total gut beobachten in allem, was man dazu gelesen hat. Also es ist ja so in der Zeit der Renaissance quasi, in der man einfach begann zu leugnen, dass Trotha irgendwie daran beteiligt gewesen sein könnte, diese Schriften zu verfassen. Mittlerweile hatte es sich wirklich auch etabliert, dass an den Universitäten Männer gelehrt haben und Männer studiert haben. Das heißt, das konnte man sich schon gar nicht mehr vorstellen. Also selbst in Italien hat man gesagt, und Schule von Salerno, da waren schon Frauen, aber das waren eben hauptsächlich Hebammen. Deswegen ist man davon ausgegangen, kann sein, dass das irgendwie so eine Hebamme gewesen sei, aber eine Ärztin, nee, das können wir uns nicht vorstellen. Das war nicht so. Man ist sogar so weit gegangen, zu sagen, der eigentliche Verfasser war ein Mann namens Trotus. Einfach, also ich meine, sich überhaupt sowas zu überlegen, weil man einfach denkt, das kann keine Frau sein. Wir müssen uns jetzt einfach irgendeine gute Story überlegen, wie das sein kann. Ja, der hieß einfach Trotus. Das war irgendwie vielleicht ein Druckfehler, ein Übersetzungsfehler. Das ist dann irgendwie falsch zitiert worden, aber das muss ein Mann gewesen sein und so weiter. Außerdem wurde gesagt, das Buch oder die Schriften, die seien so explizit. Man hat sie sogar als teilweise pornografisch bezeichnet. Mhm. Und so etwas könnte ja nicht aus dem guten und sensiblen Geist einer Frau stammen, solche Worte. Und allein deswegen müsste das ein Mann geschrieben haben, weil also solche Worte benutzen Frauen ja nicht. Und so weiter. Also man hat wirklich jeden Strohhalm, den man zu greifen bekommen hat, genommen, um zu sagen, Leute, hier liegt ein großes Missverständnis vor.
Ich finde es vor allem so spannend, weil vorher war es ja so, das hast du auch erzählt, dass anfangs alle Texte der Trotula eigentlich Trotha zugeschrieben wurden aufgrund des Namens. Dadurch, dass sie auch noch so bekannt war. Und das ist ja eigentlich das Umgedrehte. Also da klaut sie ja nicht bewusst, aber durch die Rezeption den Credit von den anderen beiden AutorInnen der Texte. Das wird so als umgedrehter Matilda-Effekt auch heute in der Forschung beschrieben. Wir haben den Matilda-Effekt, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Also einfach der Fakt, dass die Errungenschaften und Erkenntnisse von Frauen in der Wissenschaft oft nicht so ernst genommen werden, nicht so doll verbreitet werden und teilweise sogar Männer den Credit dafür klauen. Und das wird dann als umgedrehter Matilda-Effekt quasi beschrieben, wo Trotha den Credit von anderen Leuten klaut. Mhm. Und dann kommt dieser komplette Umschwung. Also 1566 tauchte eine erste Veröffentlichung auf, eine Übersetzung, mal wieder der Übersetzung. Das ist halt auch das Problem, ne? Wenn man immer nur von einem übersetzten Text nimmt und den neu übersetzt, dann, das ist so wie wenn man in drei Sprachen mit einem Google Translator übersetzt und wieder zurück ins Deutsche, dann steht da nur noch Quatsch. Das ist natürlich auch ein Problem. Und in diesem Text von 1566 wird als Autor dann auf einmal einfach ein Eros Juliae genannt. Ohne weitere Begründung. Also das Wort Eros taucht nirgendwo im Text auf. Das hat irgendjemand sich einfach random ausgedacht. So bar jede Begründung. Und das wurde halt aufgenommen und dann weiter verbreitet. Und dann gibt es zum Beispiel 1597 eine neue Übersetzung. Und in einem Text, wo Trotha namentlich als Person drinne genannt würde. Aber ursprünglich wurde das in der ersten Person übersetzt, dass Trotha von sich selber schreibt, dass sie quasi einen Hausbesuch nach der Geburt bei einer Frau gemacht hat und sie gesund gepflegt hat. Mhm. Und in dieser neuen Übersetzung wurde es aber in der dritten Person übersetzt. Das heißt, da spricht sie nicht mehr selber, sondern es wird über eine Trotha oder Trotula dann auch auf einmal geschrieben, weil die Namen dann durcheinander gebracht werden. Und sie wird dann zur Hebamme runter, wie sagt man, diskreditiert quasi, runtergewertet. Und so entwickelt sich das halt immer weiter. Einmal schreibt jemand Quatsch, der Nächste nimmt dann dieses Buch als Grundlage für seine Neuschrift oder neue Übersetzung, fügt noch ein bisschen was hinzu. Und dann sind wir irgendwo an dem Punkt, wo nicht nur die Fähigkeiten Trothas sozusagen angezweifelt wurden, weil sie heruntergestuft wird in ihren Fähigkeiten, sondern wo ihre komplette Existenz auf einmal gar nicht mehr da ist. Also das Tote als Person existierte, ist dann auf einmal nicht mehr da. Also da wird teilweise, habe ich da noch aus dem frühen 20. Jahrhundert Dissertationen gelesen, wo Männer schreiben, dass die Texte alle von Männern geschrieben wurden, aber man die dann im Nachhinein einer Frau zugeordnet hätte als Witz oder so. Also das,
als Witz, das, ja.
Also gar, das, hä, wie kommt man das? Also was ist da? Da ist ja alles komplett verbogen. So, wie kommt man denn darauf?
Ja, ja. Absolut. Also ich muss an dieser Stelle auch noch eine kleine Lanze für die Hebammen brechen, weil natürlich all dieses Wissen, was Trotha angesammelt hat, auch durch quasi die Lehre der Hebammen extrem bereichert wurde. Also deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man wirklich von einer Herunterstufung sprechen kann, aber es ist halt einfach faktisch falsch. Sie war halt keine Hebamme, sondern sie war halt eine Ärztin. Und tatsächlich, also es gibt zwei Männer, einen hast du auch genannt, diesen Eros, die so als Hauptautoren dann plötzlich ins Spiel kamen und gesagt wurde, ja, eigentlich haben die das geschrieben, was im Nachhinein aber wirklich auch widerlegt werden konnte, weil gesagt wurde, die haben, also diese Texte beziehen sich auf Quellen und diese Quellen haben zu den Lebzeiten dieser besagten Männer noch überhaupt nicht existiert. Also es passt einfach chronologisch überhaupt nicht und hätte man das ein bisschen recherchiert, so stark, wie man versucht hat, diese Frau da rauszudrängen, hätte man vielleicht einfach mal noch ein bisschen weiterlesen müssen, um zu verstehen, nee, das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Was für mich jetzt hier so logisch klingt, macht überhaupt keinen Sinn. Das ist schon echt, echt absurd.
Und vor allem dieses Argument, das wurde nur aus Zynismus einer Frau zugeordnet, die Texte. Das ist von 1985. Also das ist, okay, das ist jetzt auch schon wieder 50 Jahre her, ne? Aber ist irgendwie gefühlt noch jüngere Wissenschaftsgeschichte.
Ja.
Da hat nämlich John F. Benton diesen Text, den ersten, den wir erwähnt haben, den Codex Salernitanis, in einem Archiv in Madrid entdeckt. Also der war vorher gar nicht bekannt, beziehungsweise es existierten ja die Fotos von dem, aber die sind irgendwie mit Verschwinden des Buches im Zweiten Weltkrieg auch in diesem Archiv verschwunden und Benton hat die halt wiederentdeckt. Und anhand dieses Textes konnte er 5 Fakten über Trotha quasi begründen. Und zwar das erste, dass es tatsächlich eine praktizierende Ärztin gab in Salerno, die Trotha und nicht Trotula, wie man lange vermutete, hieß. Dann, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit im 12. und nicht im 11. Jahrhundert, wie bis dahin oft angenommen, gelebt hat. Dass ihre Existenz von 2 Texten abgeleitet werden, diesem Kodex und der Trotula, die irgendwie, ne, also die Trotha erwähnen. Und dann eben, dass die Trotula, das dachte man auch lange, von einer Person, nicht von einer Person geschrieben wurde, sondern dass es 3 Bücher sind, die durch Übersetzung immer weiter zusammengeschmolzen wurden. So, das hat er alles festgehalten. Das ist auch alles soweit bis heute wahr. Aber er hat dann eben am Ende gesagt, dass alle 3 Texte aus der Trotula von Männern geschrieben wurden und die Zuschreibung an eine Frau nur ein zynischer Versuch gewesen sei, so zu tun, als ob eine Frau die Texte geschrieben habe. Also er hat viel Wahres gesagt und am Ende dann viel Quatsch. Und dann kam eben, darauf hat dann Monica Green, die sehr viel zu Trotha geforscht hat, reagiert und hat gesagt, dass es vollkommen nachvollziehbar ist, dass der mittlere Text von einer Frau geschrieben wurde, weil eben, wie du auch schon meintest, sehr viel Wissen darin steckt, das man nur hat, wenn man Zugang zu Frauenkörpern hat oder selber einen Frauenkörper und Männer da zu der Zeit gar nicht drauf kommen konnten.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, gerade mit Aufkommen auch so wieder dieser feministischen Geschichtsforschung, die eben auch Frauengeschichten stärker betrachtet hat, ist doch die Existenz der Trotha und auch ihre Rolle als Autorin dieser beiden überlieferten Texte heute eigentlich als gegeben angenommen und wird nicht mehr angezweifelt.
Ja, mega spannend. Ich könnte irgendwie, wie du schon gemerkt hast, stundenlang darüber sprechen. Und es ist auch, man findet auch immer mehr, es ist super spannend. Was wir aber tatsächlich über dieses ganze Rage-Gedöns vergessen haben, ist, dass wir noch überhaupt keine einzige Kategorie gemacht haben in dieser heutigen Folge. Wir haben uns aber was überlegt. Ein Gemeinschaftswerk, ich glaube, es ist auch eine weitere Premiere, ein Gemeinschaftswerk an Kategorie.
Credit? More like shredded. Ideen, die wirklich niemand gebraucht hat.
Genau, und zwar bei diesem Shredded gibt es etwas, was wir beide richtig schlimm und furchtbar finden. Und zwar ist das der Umgang und die Forschung zu einer Krankheit, von der 7-15% der Frauen im gebärfähigen Alter oder der Menschen mit Uterus im gebärfähigen Alter betroffen sind. Und das ist Endometriose. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber alle meine Freundinnen, alle Frauen, mit denen ich über Endometriose schon gesprochen habe, und das sind viele, alle Frauen wissen, was das ist. Und dann habe ich versucht, mit Männern darüber zu sprechen, die haben alle noch nie davon gehört. Das ist schon mal das erste Problem.
Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren, dann verbreitet es sich dann doch relativ schnell das Wissen dazu. Und mittlerweile, glaube ich, kennt auch fast jeder Typ eine Frau, die von Endometriose betroffen ist. Wie du schon gesagt hast, so rund 10% aller menstruierenden Personen. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und trotzdem ist die Forschung in diesem Bereich so minimiert und auch die Gelder, die dafür bereitstehen, so extrem gering, das ist eigentlich eine absolute Schande.
Also für die, die wir jetzt ein bisschen geschämt haben, weil sie noch nicht wissen, was Endometriose ist, kommt jetzt hier kurz die kleine Erleuchtung, damit ihr das auch mal gehört habt. Es ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung überhaupt bei Frauen. Es ist eine Krankheit, bei der sich Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter quasi andockt an Organe. Das heißt, da verklebt im Endeffekt Gewebe die Eierstöcke. Das kann in den Bauch und in den Beckenraum gehen, kann den Darm und das Bauchfell befallen, aber bis in die Lunge sogar gehen. Das heißt, klebendes Gewebe setzt sich auf ein Organ, das ein- und ausatmen muss. Und das kann richtig, richtig gefährlich werden.
Ja, genau. Das sind diese sogenannten Endometrioseherde. Und das führt dann halt dazu, dass man extrem starke Schmerzen hat, besonders während man eben menstruiert. Und das kann auch bis zur Unfruchtbarkeit führen. Also ein Grund dafür sein, dass man eben keine Schwangerschaft erreicht. Und diese Herde, die reagieren im Prinzip wie normale Schleimhäute, aber die bluten auch ab. Und das fließt allerdings nicht weg und dadurch entstehen halt so Entzündungen und Narbengewebe, was extrem schmerzhaft ist.
Und das jetzt denkt man, okay, super häufige Krankheit, echt schmerzhaft. Das kann man doch bestimmt leicht diagnostizieren und behandeln lassen, aber Fehlanzeige. Die durchschnittliche Dauer für eine Diagnose für Endometriose in Deutschland liegt bei 7,5 Jahren. Bei einer extrem schmerzhaften Krankheit, die so viele Frauen haben, wie kann das denn sein? Das Krasse ist, wenn man einen Kinderwunsch hat, wird es tatsächlich früher entdeckt. Im Schnitt dauert es immer noch 3 Jahre. Aber weil da eben der Körper, wenn es nicht klappt, vielleicht ein bisschen besser durchgecheckt wird, wenn man in Anführungszeichen nur Schmerzpatientin ist und zur Ärztin und zum Arzt geht und sagt, ich habe heftige Schmerzen, was kann das sein, dauert das bis zu 10 Jahre, bis das diagnostiziert wird. Wie krank ist das denn bitte? Krank ist ein dummes Wort. Wie scheiße ist das denn bitte?
Ja, auf jeden Fall. Also das liegt natürlich auch mit an dieser nahezu schon historischen Vernachlässigung von so in Anführungszeichen Frauenkrankheiten oder Frauenbeschwerden. Also es war einfach, glaube ich, ein normaler Konsens, dass es halt, ja, es tut halt weh, wenn man seine Tage hat, so, ne? Und fertig.
Ja, oder psychosomatisch, ja.
Ja, das ist halt quasi normal oder es wurde abgetan als, naja, stell dich nicht so an, nimm eine Ibu und fertig ist. Und deswegen wurde das auch überhaupt nicht systematisch erforscht, einfach weil es überhaupt kein Verständnis dafür gegeben hat. Und das ist ja, wir haben ja auch in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, über diesen Gap in der Forschung und in der Medizin, dass häufig zum Beispiel Krankheiten eher erforscht werden, die Männer betreffen, dass Medikamente an Männern getestet werden, dass es keine Gelder gibt für diesen Bereich. Und das hat sich halt total lange so gehalten und dazu geführt, dass irgendwie diese super häufige, verbreitete Krankheit überhaupt keine Aufmerksamkeit erfahren hat. Und natürlich ist es dann auch immer noch so schmutzig und da unten und tabu und ja, man wächst halt auch irgendwie so ein bisschen damit auf, so im Sinne von, ja, klar hast du Schmerzen, dann geh halt nicht zum Sportunterricht oder irgendwie sowas in der Art, aber alleine schon darüber zu sprechen oder sich zu überlegen, das ist jetzt vielleicht doch doller als normal, auch das ist natürlich eine riesige Hürde gewesen, ne? Wenn man besser aufgeklärt gewesen wäre, hätte man ganz normal zur Ärztin gehen können, sagen, so, hier, ich habe dies, das und das ist nicht normal. Aber ich denke auch für viele ist es super schwierig einzuordnen, ist das normal oder halt nicht, ne? Weil darüber so wenig auch gesprochen wurde.
Und wenn ihr euch jetzt schon über die Ungerechtigkeit dieser ganzen Scheiße aufregt, dann habe ich jetzt noch den heißen Wissenschaftstropfen auf den Stein eurer Wut, der das fast zum Überlaufen bringt. Und zwar, wir haben schon gesagt, super wenig Forschung dazu, keine Gelder. Aber 2013 wurde an der Universität von Mailand eine Studie durchgeführt, nur von männlichen Forschern, mit der Frage, ob Frauen, die Endometriose haben, attraktiver sind als andere Frauen. kann nur lachen vor Verzweiflung. Das Ergebnis war ja, Frauen mit Endometriose sind attraktiver, sie sind oft schlanker und haben auch größere Brüste. Und das wurde tatsächlich in einem wissenschaftlichen Medizin auch veröffentlicht und auf Konferenzen vorgestellt, dieses Ergebnis. Das Krasse ist, die Studienteilnehmenden hatten nicht zugestimmt, dass sie auf ihre Attraktivität bewertet werden. Die sind da hingegangen, um sich im Rahmen dieser Studie zur Endometriose beraten zu lassen. Und die wussten nicht, dass am Ende nur, wie geil sie sind, irgendwie als Ergebnis dabei rauskommt. Aber die Ethik dieser Studie wurde am Anfang vom Universitätsrat geprüft und wurde gesagt, ja, ethisch kein Problem. Und es gab dafür auch Forschungsgelder. Und das wurde so heftig kritisiert von weiblichen Forscherinnen und Gynäkologinnen, dass es diese Studie keinen Mehrwert für die Endometrioseforschung hat und dass auch gar keinen Raum in offiziellen Fachzeitschriften bekommen hätte sollen. Und die Herren, die diese Studie durchgeführt haben, haben da überhaupt kein Problem mit gesehen. Wie krass ist das denn? Es gibt kein Heilmittel, man weiß nicht mal, woher das kommt, aber man weiß, dass Leute, die Endometriose haben, geiler zu ficken sind. Ich könnte wirklich, ich könnte im Strahl kotzen.
Ja.
Der einzige Lichtblick ist, dass eigentlich seit dem letzten Jahr, ich glaube auch durch Social Media, weil Endometriose da sehr viel besprochen wird und darauf aufmerksam gemacht wird, zumindest in Deutschland sehr viele Forschungsgelder locker gemacht wurden. Also es gibt aktuell an mehreren Unis in Deutschland umfassende Forschungsprojekte zu dem Thema. Das heißt, das ist ein kleiner Lichtblick am Endometriose-Horizont. Und wir hoffen, dass der uns allen mehr Wissen bringt.
Ja, also es entstehen ja auch viele Spezialzentren. Es wird irgendwie geprüft, gibt es irgendwie nicht-invasive Verfahren? Wie kann man das verbessern? Also das ist vielleicht, um es auf einer positive Note zu beenden.
Ich bin immer noch wütend.
Das passiert schon, aber alleine diesen ganzen Rückstand aufzuholen, dauert halt einfach seine Zeit. Und das funktioniert halt leider, funktioniert das eben nicht von jetzt auf gleich. Aber es wird immer mehr darüber gesprochen. Und ich sehe das immer mehr auch in den Medien, letztens sogar in der Abendschau. Deswegen,
der RBB.
Es wird. Ja, Britt, jetzt haben wir uns völlig im Rage verloren. Aber ich glaube, es war eine gute Kategorie fürs Shredded.
Ich glaube auch. Damit beschließen wir dann jetzt.
Ja, und apropos schließen, wir schließen diese ganze Akte, medizinische Akte. Das nächste Mal wird es nicht um ein medizinisches Thema gehen, das können wir euch schon mal versprechen.
Und wir gehen vielleicht auch ein bisschen wieder in die Jetztzeit, damit wir mal wieder ein bisschen was Aktuelleres haben und nicht so weit in der Geschichte hinten da rumkräuchen.
Britt, es war mir eine Freude mit dir.
Mir auch, ich reg mich gern mit dir zusammen auf, Julia.
Dito, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.